Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Willkommen auch an unsere Hörer und Hörerinnen. Und zwar zum Live-Podcast im Culinario. Das erklärt auch, warum man heute nicht nur die wunderbare Stimme unseres Podcast-Gastes hören wird, sondern durchaus auch ein paar Geräusche aus dem Hintergrund. Zum Beispiel, vielleicht könnte man das jetzt auch ein bisschen zeigen, so das Aneinanderstoßen von Gläsern. Prost jetzt mal eurem Gegenüber zu. Ihr habt gar nichts zum Trinken, oder? Ah, okay. Was man nicht mehr hört, ist das Löffeln der Suppe, die haben wir schon verspeist. Und während jetzt der Hauptgang in der Küche zubereitet wird, stelle euch jetzt mal unseren Gast vor. Ihr kennt ihn natürlich schon, ihr wisst schon, wer kommt. Könnte vielleicht auch eine Erklärung dafür sein, warum so viele weibliche Gäste da sind. Ich möchte aber schon ganz klarstellen, wir suchen unsere Podcast-Gäste, unsere Interviewpartner nicht nach dem Aussehen aus, sondern nach den inneren Werten. Und zwar haben wir immer Menschen geladen, die was bewegen, die was vorwärts bringen, die uns inspirieren, berühren und auch uns als Hörer und Hörerinnen bewegen. Max Ortner ist genau so ein Mensch. So Max, jetzt bitte komm raus.
Dankeschön. Vielen Dank.
Wir machen es uns jetzt mal gemütlich.
Ja, also hallo und an die weiblichen Gäste. Hallo.
Vor allem da hinten sind so viele weibliche.
Ich kann mich dann gerne runtersetzen.
Also Moment, jetzt bleib mal bei mir. Also eigentlich hätte ich ja gern das Ganze so aufgebaut, ursprünglich war das der Gedanke, so nach der Art, was wir von einem Schauspieler lernen können, so in Sachen Präsenz oder Sprechen vor Publikum.
Nicht sitzen wäre Anfang. Also wenn man da tiefer reingehen,
schau, das haben wir nicht geredet. Werden wir später noch reden. Aber du hast mir dann deine Geschichte erzählt. Und dann war mir klar, das geht halt nicht nur darum, was wir von einem Schauspieler lernen, sondern was wir von einem Menschen lernen, der weiß, wie man sich durchkämpft. Und zwar sowohl im Boxring, auf der Bühne, am Set, am Filmset, vor allem aber auch im Leben. Weil deine Geschichte, Max, ist eine eines Menschen, der schon ganz unten war. Aber genau dort beginnt eigentlich deine Erfolgsgeschichte. Das war so der Moment, wo du wieder mal in einer Schlägerei verwickelt warst und dann hat dich eine Bierflasche im Gesicht getroffen. Deine Augen vor allem waren sehr verletzt. Du warst im Krankenhaus. Und heute sagst du, das war das Beste, was mir je passiert ist. Ja, dazu kommen wir später, Max. Vorerst. Unsere Podcast-Folgen starten nämlich immer damit, dass wir unser Gegenüber, unseren Gast, so richtig durchscannen. Ich habe dir das vorher nicht gesagt, weil ich glaube, sonst würdest du jetzt nicht da sitzen. Du musst dich aber nicht ausziehen. Das ist nicht wie beim Arzt, aber es
schade,
heißt...
Okay. Ich habe extra schöne Unterwäsche und frische Socken.
Dann machen wir noch eine Publikumsbefragung, ob wir das vielleicht doch anders machen. Jedenfalls, wir nennen das die Anatomie eines Machers. Das heißt, wir schauen uns ein paar Körperteile von dir an. Und wir beginnen bei jedem Körperteil, den deine Freundin am meisten, deine Freundin am meisten fasziniert. Einige werden es wissen, die Victoria Kahner, ein sehr erfolgreiches Model, ist
seine Freundin. Also du hast die Antwort schon, ich muss es jetzt nicht selber beantworten.
Ich habe sie am Samstag gefragt. Was glaubst du, was sie gesagt hat? Bevor da irgendwelche Spekulationen kommen, es ist der Kopf.
Ah, wirklich?
Ja.
Okay.
Und zwar, ich muss sie zitieren. Also, sie sagt, bei ihm gibt's keine halben Sachen. Ob das jetzt ein berufliches oder sportliches oder privates Ziel ist, es ist Fluch und Segen. Aber Dinge, die er sich in den Kopf setzt, zieht er durch. Deshalb jetzt die erste Frage, was setzt du dir fürs neue Jahr für 2025 in deinen Kopf?
Boah. Okay, also erstens, hätte ich tippen müssen, hätte ich gesagt die Hände oder die Zähne. Sie weil das nicht. Sind überhaupt nicht.
Na, davon hat sie gar nichts gesagt.
So gut kenne ich meine Freundin. Okay, also was setze ich mir für Ziele fürs nächste Jahr? Ganz oben steht bei mir, also sportliche Ziele setze ich mir auf jeden Fall. Ich bin seit jeher, also seit sicher 10 Jahren, recht aktiver Kampfsportler. Und das Ganze spitzt sich jetzt gerade so ein bisschen mit einem neuen Trainerteam und einem neuen Verein zu, dass ich vielleicht Mitte nächsten Jahres, ich hoffe, ich darf das überhaupt schon sagen.
Ja, ist ja egal. Wir sind unter uns.
Ja, eben. Mhm. Jetzt, mit nach Rom fahren werde und in Brazilian Jiu-Jitsu DEM mitkämpfe. Ja. Das wäre so, das ist ein erreichbares Ziel. Ich kämpfe jetzt zum ersten Mal dieses Jahr am 15.12. Und wenn sich das so ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt, dann werde ich mit zur EM fahren.
Cool.
Was natürlich richtig cool wäre.
Wir werden alle mitfahren.
Ich hoffe ja. Die Runde, die heute hier ist, muss dann auch mitfahren.
Ja, machen wir, oder? Gut. Dann bleiben wir so in diesem Bereich und kommen zu den Augen, weil die hat sie schon auch erwähnt. Weil ich habe sie gefragt, ob sie sich noch an den ersten Eindruck, den sie von dir gehabt hat, erinnern kann. Und sie hat gesagt, genau, ganz genau. Und zwar, es war ein unglaublich kalter Tag und ihr wart zum Spazierengehen verabredet. Und sie hat deine Augen zwischen Riesenhaube, Schal und Anorak gesehen und war schockverliebt. Ist sie auch bis heute. Ich frage dich jetzt nicht, was du mit deinen Augen bei ihr zuerst gesehen hast, sondern ganz generell, worauf schaust du bei Menschen zuallererst? Was ist dir da besonders wichtig?
Ich glaube, dass die Augen viel über einen Menschen erzählen. Ich finde aber, dass die Hände eine sehr, sehr eindeutige Sprache sprechen. Man kann zwei Dinge sehen. Das eine ist einfach, wie ich finde, gepflegte Hände, es ist so ein bisschen eine Visitenkarte, weil das ist das Erste. Man hat das jetzt so ein bisschen seit Corona, finde ich ja gut, dass man sich nicht unbedingt jedem Fremden die Hand schüttelt und so. Aber es war immer trotzdem der erste Körperteil, den man von sich wegstreckt. Jetzt tut man so ein bisschen japanisch wegnicken und finde ich ja ganz geil, weil ich muss nicht jeden, also so. Aber gepflegte Hände oder die Handstruktur, ich finde, dass es auch sehr, sehr viel über jemanden erzählen kann.
Und jetzt kommen wir zum letzten Körperteil. Das Herz, weiter nach unten gehen wir nimmer, versprochen. Die Victoria sagt auch, nachdem du oft so die coole Bösewichtrolle spielst, schätzen die manche Menschen irgendwie falsch ein. Dabei seist du der Mensch mit dem größten Herzen und so ein richtiger Kümmerer. Also welche drei Dinge liegen dir besonders am Herzen?
Also ich bin, es klingt so ein bisschen negativ konnotiert, aber ich glaube, ich bin ein People-Pleaser. Also die schönste Zeit habe ich, wenn es den Leuten in meinem Umfeld gut geht. Das zeigt sie jetzt heute. Mein größtes Bemühen war, dass alle zu essen haben und zu trinken und bis zur Tag kriegen und so.
Das hast du super gemacht.
Oder?
Oder?
Und da in diesem Environment kann ich am besten funktionieren, wenn ich weiß, den Leuten rund um mich geht's gut. Und das ist jetzt nicht unbedingt nur auf Essen und Trinken bezogen, sondern auch, ich glaube, je stabiler und je mehr ich meinem Umfeld geben kann, desto mehr kommt da von meinem Umfeld zurück, vice versa. Und ich glaube, das ist mit eins, oder ich würde die drei Dinge auf dieses eine runtercutten, weil das ist eh eine Mammutaufgabe. Aber ich glaube, das, so ist es.
Jetzt würde ich mal gerne in die Runde schauen. Trinkt irgendwer von euch Bier? Kein einziger Mensch. Ah doch, bitte, alle, die ein Bier trinken, erhebst das Glas für den Max. Weil, ich habe es eh schon ein bisschen angesprochen, das Bier spielt schon eine spezielle Rolle in deinem Leben. Magst du jetzt mal kurz erzählen, was hat es mit dir gemacht, wo du da eben wirklich ganz unten warst?
Ich fange die Geschichte anders an. Es gibt die Bierpartei. Ich weiß nicht, ob sie in die gibt es in ganz Österreich, oder? Das ist nicht so ein reines Wiener Phänomen. Auf jeden Fall, es gab einen Zeitungsartikel von mir, der hat getitelt, eine Bierflasche hat mein Leben verändert. Und der Dominik Vlaschny, glaube ich, heißt er. Danke. Hat meinen Zeitungsartikel verwendet mit meinem Foto und hat damit Werbung für die Bierpartei gemacht. Die Geschichte war aber gar nicht so lustig, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon in Wien gewohnt, aber war sehr, sehr, sehr viel noch in Linz. Und einige von euch mögen es vielleicht noch kennen, das Vanilli. Die Geschichte spielt sich vorm Vanilli ab. Und ohne es zu weit ins Detail zu gehen, hat mir eine Bierflasche im Gesicht getroffen. Glück im Unglück, also es war, ich dachte zuerst, es ist ein Schneeball. Ich war sofort unter Schock. Und das hat mir, eine Scherbe hat mich im Auge verletzt. So, das hat mir ein bisschen Augenlicht gekostet. Und das merke ich jetzt nur, normalerweise trage ich Brille, sie liegt das drinnen, weil ich das extrem spiegelt sonst auf der, also ich arbeite normalerweise ohne Brille, es geht da ganz gut, aber dieser Impact, der Impact dieser Flasche war wahrscheinlich ja einer der gröbsten und der wichtigsten Impacts, die ich in meinem Leben sozusagen hatte, weil das war ein eindeutiger Schnitt, es, so wie es davor war und es gibt einen danach. So wie für alle, es gibt einen vor und einen nach Corona und für mich gibt es halt für ein vor und nach der Bierflasche sozusagen.
Dein Leben hat sich ja wirklich grundlegend gewandelt, weil du warst davor auch nicht Schauspieler, obwohl dein Opa hat das Kellertheater gegründet, dein Papa führt es weiter.
Er ist übrigens da.
Ja, schön.
Für alle, die den Podcast hören, ich zeige jetzt auf meinen Vater, er winkt.
Ah, das ist der eine mit dem Bierglas. Schön.
Nicht werfen, bitte.
Genau, und trotzdem, für dich war das nicht von Anfang an klar, dass du in die Schauspielerei gehen möchtest?
Überhaupt nicht. Ich habe als Kind schon gespielt. Also mein Großvater war Regisseur für das Adventsingen im Brucknerhaus. Das ist so ein Krippenspiel, also halt so wie man es sich vorstellt. Es gibt viel Musik und es gibt Pärten und es gibt Kinder und Jugendliche, die Hirten und Engel und alles Mögliche spielen. Mein Bruder hat auch dann die zweite und dritte Saison, die ich gespielt habe, mitbegleitet. Auf jeden Fall, ich war 6 Jahre alt. Er hat mich da auf die Bühne gestellt. Und ich habe mir von dem Moment an gedacht, sicher werde ich Schauspieler. Also ganz klar, am Ende meiner Arbeit so viel Applaus zu kriegen, in welchem anderen Job kriege ich das sonst noch? Vielleicht in den 90ern als Pilot. Aber auch das hat sich auch dann irgendwann aufgehört. Gott sei Dank. Und es kam aber dann eine Zeit, glaube ich, so wie jeder irgendwie ein bisschen Sturm und Drang hatte, war halt irgendwie alles, was man so von zu Hause vorgelebt kriegt, so weit wie möglich, also war mir wichtig, so weit wie möglich das von mir irgendwie wegzuschieben und jemand dachte, Theater interessiert eh, also wer geht dann noch ins Theater? Und habe dann den Berufswunsch oder irgendwie eine Karriere zum Immobilienmakler eingeschlagen. Erst hier in Linz und dann bin ich als Immobilienmakler nach Wien gegangen. Und in dieser Zeit habe ich ich habe extrem viel getrunken, ich habe nur zu dem Zeitpunkt nur geraucht. Ich war halt, man beginnt so seine beruflichen Anfänge, man verdient das erste Geld, man gibt's für viel Essen aus. Also ich bin sehr, sehr übergewichtig geworden. Also I'm talking so 125 Kilo und ich rede nicht Muskulatur. Also, also wenn ich mich viel bewegt habe, dann war es in den zweiten Stock meiner Firma, wenn der Lift stecken geblieben ist. Und das war schon richtig hart. Also und das war so das Leben, das ich geführt habe. Und ich weiß nicht, wenn ich diese Bierflaschen-Experience nicht gehabt hätte, ob das nicht vielleicht so weitergegangen wäre. Ich denke oft drüber nach und es ist so ein bisschen ein Duschschrei-Moment, weil ich mich so in dem Gedanken verliere, es hätte so weitergehen können, dass ich fast ein bisschen Angst habe, dass man das, was ich jetzt habe, jemand wegnehmen könnte und die wieder dort landen, sozusagen, oder dort landen. Weil ich war halt einfach verloren und wahnsinnig unglücklich. Mhm. Und dann trifft mich diese Flasche. Und ich kam ins Krankenhaus und ich wurde am Auge operiert und ich hatte eine Augenklappe und das war sehr, sehr, sehr mühsam. Also, beziehungsweise eigentlich war es unmöglich, fernzusehen, zu lesen, solche Dinge. Also Dinge, mit denen man sich ja eigentlich so ein bisschen ablenken kann von den lauten Stimmen, die man so in seinem Kopf hat. Und das hat dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, die war die ersten 9, 10 Tage auf mich allein gestellt. Und musste halt irgendwie die Person kennenlernen, die halt war. Und das war nicht schön. Und niemand, den ich unbedingt kennenlernen wollte. Und am Ende dieses Prozesses war für mich klar, so geht's nicht weiter. Also so kann ich funktioniere so nicht mehr. Und wenn ich so weiterlebe, werde ich nicht alt.
Dann hast du quasi die Aufnahmeprüfung in der Schauspielschule geschafft. Du hast zum Boxen begonnen. Du hast als Türsteher gearbeitet. Und diese drei Aufgaben quasi haben dich auch irgendwie inspiriert dazu, dich zu wandeln. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, es hat so begonnen, mir ein bisschen zu formen, sozusagen. Also es waren so verschiedene Eindrücke zu dem ziemlich gleichen Zeitpunkt. Also mein Bruder ist mir schon lange in den Ohren damit gelegen, dass ich doch endlich einmal mitkommen soll zum MMA, also in unserem Kampfsportverein, der dann viele, viele Jahre mein Heimatverein wurde. Dann dadurch halt immer wieder auf Festeln oder in Bars an der Tür zu stehen, so da so ein bisschen Leute kennenzulernen, das alles und dann kam Sport, dann wurde es ein Lifestyle, dann kam nicht rauchen, dann kam halt die Schauspielschule dazu, die so eine Schauspielschule, also es ist ein Studium, aber es ist eigentlich ja wie eine Ganztagesbetreuung, weil es beginnt um 8 mit Yoga, verpflichtend, 80% Anwesenheit, also es ist ganz, es war das erste Jahr für mich war so, es war wie betreutes Wohnen, so und all diese Dinge haben dann halt begonnen, mich zu formen. Und ich bin Gott sei Dank irgendwie so ein bisschen wie Ton geblieben. Also ich war nur sehr leicht formbar. Und dann hat es so ein bisschen angefangen, sich zu normalisieren. Also halt, dass ich ein gesundes Leben anfange zu führen. Und dass meine Karriere so ein bisschen Schwung aufnimmt und ich eigentlich wieder den Weg zum Schauspiel zurückfinde.
Du hast in der Zeit auch 45 Kilo abgenommen.
Ja, über die Zeit, ja. So.
Ja,
ist ein kleiner Mensch.
Aha,
ist
ja,
ein,
stimmt.
Ist ein kleiner
stimmt.
Mensch.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber hast du das ganz bewusst gemacht oder war das durch den Sport und hat das auch dann deine Ernährung beeinflusst?
Also, der Sport hat natürlich sein Übriges dazu getan. Aber es war ganz klar, dass ich halt einfach abnehmen will, weil ich mich so nicht wohlgefühlt habe. Und dann halt da immer unterlegen war, als übergewichtiger, unsportlicher, im Kampfsport, das ist nicht lustig. Also da lernt man sehr, also da zahlst du Lehrgeld, blutiges Lehrgeld. Und dann hat das natürlich auch so begonnen und tatsächlich, es ist immer noch eine Reise, aber vor 3 Jahren sozusagen war mein Gewicht am wenigsten und dann habe ich mal dann die Bauchdecke auch operativ straffen lassen, weil ich tatsächlich, es ist sehr viel, ich bin meinem Körper sehr dankbar, es ist überall sehr gut zurückgegangen, also weil man kennt ja so schockierende Bilder aus dem Internet, wo das halt nicht so ist, wo die Menschen dann so ausschauen wie diese Hunde, die so ganz lange Ohren haben, so wo einfach nur mehr so loses Material. Das war bei mir nicht so, aber ich habe mal operativ die Bauchdecke straffen lassen und seither muss ich sagen, also bin ich weitestgehend happy.
Du bist natürlich sowohl als Sportler, wenn du im Wettkampf bist, als auch als Schauspieler immer irgendwie dabei, dich mit anderen zu vergleichen, oder? Das ist ja immer, also das stelle ich mir total schwierig vor. Und es gibt immer jemanden, der größer, also in meinem Fall sowieso, oder es gibt jemanden, der ist stärker, schöner, was auch immer. Und das ist halt ein Riesendruck. Und ich glaube, der Druck hat dich dann auch noch mal nach unten gebracht, oder wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, du hast dann auch eine Essstörung entwickelt, bist aber jetzt gesund, bist da rausgekommen, deshalb wäre es voll schön, wenn du ein bisschen erzählst, wie bist du da rausgekommen? Ich glaube, da spielt auch deine Freundin eine Rolle. Und wie schaffst du es jetzt eben so gesund zu leben?
Vor allem, glaube ich, muss man anfangen, wie bin ich reingekommen, weil die schwierigsten Momente und die psychisch aufwendigsten Momente, wo meine Essstörung am schlimmsten waren die, wo wahrscheinlich die Leute gesagt hätten, ich habe die beste Figur gerade. Also wenn ich selber jetzt Fotos ansehe von mir, weil ich mich immer fotografiert habe, weil ich mich immer verglichen habe, da, wo ich den solidesten Sixpack gehabt habe, ist es mir am schlechtesten gegangen. So viel dazu. Ich habe also diese sportliche Reise unternommen, um genauso zu diesem Ziel zu kommen. Und das war jetzt das totale Negativziel, weil ich mich, also ich hatte dann vielleicht den Körper, den ich gerne gehabt habe, aber habe mich dafür psychisch richtig in ein Loch geschossen. Und weil ich hatte dann die Figur, die ich haben wollte und ich hatte so große Angst, sie zu verlieren, dass ich, egal was ich gegessen habe, war es total mit schlechtem Gewissen behaftet. Und wenn mal Essen auf schlechtes Gewissen trifft, dann ist das eine Spirale, die eigentlich nur abwärts gehen kann. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil es dann Richtung zwanghaftes Essverhalten geht. Und quasi, wenn ich nicht innerhalb dieses Zwangs existiere, also wenn ich halt mir was gönne, was ich mir eigentlich nicht in meiner Vorstellung nicht gönnen hätte dürfen oder nicht essen sollte oder Lebensmittel, die man medial so als Dickmacher sieht, wenn ich mir das gegönnt habe, dann ist eine Spirale, das hat eine Spirale sozusagen, also eine Spirale nach unten angestoßen, die mit Binge-Essen, Erbrechen, das volle Programm, also über 2-3 Jahre wirklich, wirklich mein Leben war oder mein Tag war geprägt von wann esse ich wie was, um irgendwie durchzukommen. Und da geht's sehr weit runter. Also das ist auch wirklich unschön, in so Abgründe zu blicken. Und als sie dann in Berlin am Theater war, war es wahrscheinlich mit einer meiner Tiefpunkte, weil dann, als sie zurückkam, sie halt auch noch dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen eine sehr starke Depression breit gemacht hat. Und die habe ich auch nicht verstehen können, weil ich immer dachte, unser Körper funktioniert so gut. Also er hat so, er kann auf so viele Sachen gut reagieren. Wenn wir erfrieren, dann zentriert er das Blut im Innern und die Organe funktionieren noch immer. Wenn man irgendwie verfolgt wird, dann kann man plötzlich schneller laufen, weil Adrenalin funktioniert. Warum kann ich nicht mehr aufstehen? So, bis ich dann irgendwie erfahren habe, dass das schon die Lösung meines Körpers ist, weil ich war halt am Ende und die Depression hat mich nicht mehr aufstehen lassen. Mein Körper wusste es, ich wusste es nur einfach noch nicht. Und dann war für mich der letzte Ausweg. Ich habe gesagt, okay, wenn ich da raus will, muss ich eine Therapie anfangen. Das geht nicht mehr anders. Und ich habe sehr, sehr starken Rückhalt von meiner Familie genossen. Ich wink Ihnen, Sie winken jetzt zum zweiten Mal zurück. Und meine Freundin, die im Endeffekt ein Jahr lang Beziehung fast alleine geführt hat, weil ich so sehr konsumiert war mit meinen Themen. Sie wusste das immer, wir hatten halt unser Ding irgendwie damit umzugehen. Aber es war für alle scheiße. Und tatsächlich es hat ziemlich lang gedauert und ich mache die Therapie nach wie vor noch, weil es wichtig ist, weil es mich begleitet, weil halt das Essensthema konnte ich überwinden, aber es ist, glaube ich, wie wenn man Alkoholiker war. Man ist trocken, aber man wird halt immer ein Ex-Alkoholiker bleiben. Und so fühlt sich es für mich auch ein bisschen an, weil ich, wenn ich essen gehe und so, immer drüber nachdenke, dass es einmal ein Problem war oder mich halt da immer freue, dass es jetzt keins mehr ist. Dass ich selten so befreit war in dem, wie ich jetzt bin. Aber auch Depressionen, gerade in meinem Beruf, und Panik haben einen mir eine sehr lange Zeit lang begleitet. Und da einfach zu sagen, an einem Punkt, wo es mir gut geht, so, okay, passt, ich bin fertig, ich bin schon austherapiert, das war's, ist halt sehr, sehr gefährlich. Und deswegen, die Therapie hat mir sehr geholfen, aber ich möchte es ja nicht missen und ich mach das nach wie vor noch.
Hast du immer so offen drüber gesprochen oder hast du irgendwann entschieden, du möchtest es auch wirklich ehrlich und offen sagen?
Ich habe eigentlich, glaube ich, als mir meine Probleme bewusst waren, immer schon meine Reichweite versucht zu nutzen, um darüber zu sprechen, einfach nur aus dem einen Grund, weil ich mir gedacht habe, wenn es nur einer einzigen Person diese Shitshow erspart, die ich immer gegeben habe, dann ist es das 100-mal wert.
Und du hast gesagt, jetzt geht's da gut, auch im Frühling schon, glaube ich, März, April hast du so als
Zeitpunkt genannt. Ja, genau, das war die Zeit, wo ich gespürt habe, irgendwie, es tut nicht mehr weh. Irgendwas hat sie gelöst.
Und ich habe das auch vor hautnah miterleben dürfen, du hast das Beef Tartar genossen. Die Weihnachtskekse sind total unfair, da stehen schon Weihnachtskekse da drinnen. Die haben wir nur angeschaut, oder? Es ist nicht so leicht gefallen. Wie ernährst du dich denn heute? Worauf legst du denn da Wert?
Intuitiv. Also ich sportle sehr viel, aber nicht mehr, weil ich muss, sondern weil es mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich habe ein cooles Team und coole Leute rund um mich. Und also jetzt esse ich, ich schaue, dass eben eine große Bandbreite an vielen verschiedenen Lebensmitteln ist und halt möglichst gesund, aber eigentlich mehr nach dem, was ich mag.
Mhm. Jetzt reden wir gerade über das Essen, das heißt, wir sollten auch wieder essen.
Wo wir gerade bei Essstörung sind, guten Appetit, die Hauptspeise kommt jetzt.
Ein bisschen Zeit ist eh noch, ihr könnt jetzt vorher ja auch die Zettel ausfüllen mit Fragen an den Max, die wir dann in der zweiten Runde am Schluss noch mitnehmen können. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, den Hauptgang, den habt ihr eh ausgewählt, der wird euch jetzt dann gleich serviert und ich hole dann mit meiner Kollegin die Zettel ab, falls ihr Fragen habt. Dann wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit und es geht dann natürlich nach dem Hauptgang wieder weiter. Dankeschön. Ich hoffe, das Essen hat jetzt mal soweit geschmeckt. Das war eh noch nicht alles, aber jetzt kommen wir quasi zum Hauptgang des Podcasts. Es wird ein richtiger Hauptgang, weil ihr habt mir so gefühlt 100 Fragen gegeben.
Ich baller alle durch. Ja. Nichts bleibt unbeantwortet.
Ich habe ihm nicht alle vorher schon gesagt. Ihr werdet es verstehen dann nachher, warum. Und das heißt, meine Fragen muss ich jetzt ein bisschen einschränken. Aber das kriegen wir alles hin, Max. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem Thema Schauspielen. Du hast ja schon sehr viele Bühnen bespielt. Ich versuche jetzt mal ein paar aufzuzählen, das ist aber nur ein Auszug. Das Landestheater Linz. Dann hast du im Ronnacher in Wien im Erfolgsmusical Bodyguard eine der Hauptrollen gespielt. Dann hast du in der Komödie am Kudamm in Wien, in Berlin gespielt. Und aktuell spielst du eine oder eigentlich die männliche Hauptrolle in der Komödie Nichts als Chaos im Linzer Kellertheater. Ich habe vorhin gerade, hat mir ein Tisch erzählt, sie haben schon zweimal gesehen. Es ist sehr sehenswert. Die Krone hat, glaube ich, getitelt, das Theater hat einen neuen Publikumsliebling.
Habe ich gesagt, nehme ich.
Ja.
Also, das geht runter wie Öl.
Und dann drehst du gerade auch noch für den ORF die zweite Staffel der Serie Alles Finster. Die kommt dann im Laufe des Jahres raus. Deshalb jetzt mal meine Frage, welche von den vielen Rollen, die du schon gespielt hast, hat dich ganz besonders gefordert und irgendwie dann auch weiterentwickelt?
Also zwei fallen mir sehr akut ein. Die eine war in der Saison 2017, 2018 in Wien am Ronnacher, weil es tatsächlich mein da bis dahin größtes Engagement war. Und damit meine ich nicht nur im Sinne von große Rolle, sondern auch jeden Abend 1600 Leute im Publikum, jeden Abend ausverkauftes Haus. Das war das erste Mal, jeden Abend Leute an der Stage Door, jeden Abend Autogramme unterschreiben, Presse, eine Agentur, wo gesigned zu sein. Das war wirklich für mich als Schauspieler ein sehr, sehr großer Schritt. Und das Zweite, dass ich jetzt einmal so, was mir so einfällt, was mir dann auch nochmal entwickeln hat lassen, glaube ich, war meine erste Rolle hier in Linz am Kellertheater. Weil es natürlich was Schönes und auch Herausforderndes ist, in seiner künstlerischen Alma Mater oder in so seiner künstlerischen Heimat auf der Bühne zu stehen. Mit seinem Vater auf der Bühne zu stehen, das birgt ganz neue, ich sag Herausforderungen.
Wollen wir jetzt näher drauf eingehen oder?
Nein. Können wir dann also später dann. das sind so die zwei Sachen, die mir einfallen, weil natürlich, wenn man in eine Theaterdynastie reingeboren wird und dann halt das erste Mal da auf der Bühne steht, dann kommt man in eine sehr interessante Situation, dass natürlich einerseits hat man Vorschusslorbeeren, weil die Leute kommen gerne und wissen, ah, jetzt spielt der Sohn, und auf der anderen Seite spielt der Sohn. Das heißt, es ist schnell mal ein bisschen kritischer, als es vielleicht bei jemand anderem sein würde. Und beides hat mir, glaube ich, zu gleichen Teilen künstlerisch und menschlich halt weiterentwickeln lassen.
Wir haben ja schon erfahren, dass du nicht nur auf der Bühne bist, sondern du bist auch im Boxring. Wenn du jetzt den Boxring und die Bühne vergleichst, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, Parallelen?
Ich glaube, die größte Parallele, die es gibt, ist auch die beides für mich so, warum ich beides nicht mehr loslassen kann oder was es für mich so ein bisschen ausmacht. Wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn ich in einen Boxring gehe, passiert was es sonst so für mich im Leben nicht gibt. Alles andere verstummt. Also es ist wirklich, es gibt nur den Moment. Also es ist sehr konzentrierter Fokus. Das kenne ich sonst von nichts anderem eigentlich. Und ich glaube, das ist die größte Gewandung. Also
wenn du dich jetzt entscheiden müsstest und du darfst keine Sekunde überlegen, Bühne oder Filmset? Und boah, nur eins von den beiden ist jetzt erlaubt.
Ich darf keine Sekunde überlegen.
Oh, das die ist Sekunde hart. Ist schon vorbei.
Es wäre, also, boah, hart. Wahrscheinlich würde ich auf der Bühne bleiben. Film macht mir extrem viel Spaß, und wenn man mal in einem deutschen großen Kino sitzt und eine Großaufnahme von seinem Gesicht auf der Leinwand sieht, dann ist das was einen schon, also ich war schon mächtig stolz auf mich. Und das ist schon ein wirklich sehr, sehr eindrücklicher Moment, aber ich komme vom Theater und ich habe mir mal vorgenommen, ich mache nur mehr Film. Nach dem Ronnacher, als meine ersten Engagements kamen, als ich zum ersten Mal für den ORF gedreht habe und für den ZDF, habe ich gesagt, ich mache nur mehr Film. Das ist mein Ding. Und ich habe die Bühne immer gesucht und ich habe sie vermisst und ich habe sie immer wieder ein bisschen gefunden, obwohl es meine Drehkarriere sogar ein bisschen einschränkt, weil ich halt dann über große Zeiträume lang geblockt bin und nicht drehen kann. Aber wenn man da mal oben steht, wenn man da mal Blut geleckt hat, mich muss man, glaube ich, von der Bühne runtertragen am Ende des Tages.
Jetzt habe ich da eine Frage, die auch vom Publikum kommt. Also zumindest eine kann ich dann mal abhaken. Und zwar, welche Rollen möchtest du denn unbedingt noch spielen?
Auf der Bühne oder im Film?
Das darfst du dir jetzt aussuchen.
Okay.
Wir haben ja gerade erfahren, du würdest die Bühne wählen, aber du kannst jetzt auch wieder auf den Film zurückkommen.
Ich finde natürlich, so jeder Schauspieler träumt wahrscheinlich mitunter von den großen Klassikern. Also ob es ein Macbeth oder ein Hamlet ist, solche Dinge halt spielen zu können und halt auch liefern zu können, ist sicher ein großer Traum. Im Film ist es schwieriger, weil einfach es ist alles viel, viel, es gibt so viel mehr Angebot und es hat so viel, so mehrschichtige Facetten. Aber zum Beispiel lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich bin wahrscheinlich der Schauspieler, der in Österreich, wenn nicht sogar im deutschsprachigen Raum, am besseren Boxer als mich wird man nicht finden.
Okay, wir verstehen
die Message. Dahin könnte es ein bisschen die Reise gehen. Wenn's Burgtheater anruft, hebe ich auch ab. Und wenn's mir den James Bond anbieten, dann würde ich auch wahrscheinlich mit meiner Agentur Rücksprache halten, aber wahrscheinlich ja sagen.
Alles klar. Du hast, wie wir da so ein bisschen gesprochen haben, einen Satz gesagt, der ist mir in Erinnerung geblieben. Also mir sind viele in Erinnerung geblieben, aber der ganz besonders. Du sagst, das Ego hat im Schauspiel nichts verloren. Das könnte man aber eigentlich meinen, wenn jemand die Bühne sucht und Applaus möchte, Bewunderung natürlich auch möchte, oder wie du sagst, die sich selbst auf der riesen Leinwand sieht, da könnte man schon ein großes Ego haben. Aber warum sagst du, das verträgt sich nicht miteinander?
Also ich glaube, wenn man den Beruf ausübt, um Applaus zu kriegen, dann, wenn man es nur deswegen macht, ist es vielleicht ein bisschen zu wenig Grund, sozusagen. Also ich glaube, das Ego ist etwas, das generell, also einem im Leben sehr, sehr oft im Weg stehen kann. Das heißt, also ganz oft, wenn man überlegt in seinem Privatleben, jeder kann sich ein bisschen zurückerinnern, wann ist in einer zwischenmenschlichen Situation das letzte Mal mein Ego mir im Weg gestanden, um eigentlich ein Gespräch oder einen Streit, das hätte einen Streit verhindern können oder halt deeskalieren. Und manchmal kommt man einfach, man kann halt auch nicht aus seiner Haut. Und im Schauspiel ist es sehr ähnlich. Wenn ich mich ständig frage, wie sehe ich aus, wie wirke ich am besten, wo habe ich das beste Licht? So, wenn ich alles über mein Außen mir hole, dann bleibt das Spiel auf der Bühne und das Spiel vor der Kamera substituierbar. Also da geht's um gar nichts. Und das ist dann wo man einem Schauspieler zusieht und man weiß, es ist nicht gut, aber man weiß nicht so genau warum. Weil es nicht ehrlich ist. Es berührt einen nicht. Es bleibt halt dann einfach gesagter Text. Es ist ein bisschen eine bessere Lesung. Und da ist es oft so ein bisschen, es kann auch mangelndes Talent sein, ich möchte jetzt keinem zu viel Talent zusprechen, aber oft ist es quasi, ich reflektiere nur auf das, was ich von außen kriege. Und das ist da ein Fehler, weil es muss von irgendwo ganz tief drinnen kommen, sonst kriegst du die Leute nicht, sonst ist es unehrlich.
Und das ist jetzt ein spannendes Stichwort, weil wie gelingt genau das? Wie kannst du, also mir jetzt auch so, wenn ich jetzt ein Schauspiel sehe oder einen Film sehe und ich habe das Gefühl, boah, da werde ich jetzt reingezogen, weil das ist so echt und der spielt jetzt nicht traurig, sondern der ist traurig oder wütend, aggressiv, was auch immer. Aber wie gelingt es, dass man solche Emotionen dann eben in dieser Situation, manchmal ja auch sehr schnell, gerade am Filmset, hervorrufen kann? Muss man die selber auch schon im echten Leben alle durchgelebt haben?
Ich sag, schlecht ist es nicht. Aber,
okay,
aber
das ist,
also,
wenn du einen Mörder spielst.
Naja, das hat sicher einen Vorteil, wenn man schon mal einen umgebracht hat. Also,
okay, ich fühle mich jetzt irgendwie
einige werden es wahrscheinlich, also die wenigsten haben es. Und dann kommt es halt aufs Handwerk drauf an. So, also schwieriges Beispiel. Sagen wir, es gibt einen sehr, sehr bekannten deutschen Film, in dem ein Vater, also in dem spielt jemand einen Vater, der ein Kind verloren hat. Wahrscheinlich das Schlimmste, was einem Elternteil passieren kann. Wie nähert man sie dem an? Also wie kann man sie dieser emotionalen Situation überhaupt nur in die Nähe kommen, ohne dass es entweder pathetisch wirkt oder halt fake? Und es gibt da schon so Dinge eben, wenn ich sage, das ist das Schlimmste, was jemandem passieren kann, also oder passiert ist, mir ist das noch nie passiert, aber mir sind schon sehr schlimme Dinge passiert. Das heißt, ich kann in meiner emotionalen Erinnerung, in meinem emotionalen Gedächtnis nach einer Sache suchen, die für mich oder halt, um bei dem zu bleiben, das Schlimmste, was mir emotional je passiert ist. Und diese Essenz nehme ich und gebe sie damit rein. So. Also, ich muss kein Drogensüchtiger sein, aber vielleicht habe ich schon mal eine Abhängigkeit gehabt in einer Beziehung zu einem Menschen oder keine Ahnung, ich fühle mich eher sportsüchtig oder ich habe einen Tick. Und das suche ich mir und destilliere es raus und das gebe ich da rein.
Und ist es eigentlich schwieriger, das dann oder aus dir herauszuholen auf der Bühne oder am Filmset, wo quasi Kameraleute, Ton und alles rundherum steht? Wo ist es für dich persönlich leichter, da so reinzukommen in das Gefühl?
Leichter, ich glaube, das ist gar nicht die Frage von leichter reinkommen, sondern eher von das dann zu halten, sozusagen, weil das Filmset ist ein sehr steriler Ort. Also da ist sehr, 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 sehr viel Technik. Also es geht sehr viel um Blickachsen und es geht sehr viel um technische Instrumente und so. Also es ist wenig Raum für so, wenn man im Theater ist und man merkt, alle werden gleichzeitig leise und es knistert so ein bisschen. Das Ganze klammert halt das Filmset aus, weil es muss halt da am Ende des Tages, ist da viel Zeit, also sehr wenig Zeit, viel Zeit kostet viel Geld, darum muss es funktionieren. Deshalb gibt es beim Film sehr oft On-Set-Coaches, die dich sozusagen, die dir helfen da in diesen Modus oder diese Tür zu öffnen, wohin du halt gehen willst. Auf der Bühne gibt's die Probenzeit, die das so ein bisschen erarbeitet, wo man sich diese Türen suchen kann. Und da ist es was, da ist es dann unmittelbar sehr lohnend, weil du kriegst Reaktion in irgendeiner Form und dann weißt du am Ende, dass es funktioniert hat oder nicht. Weil wenn ich jetzt, also Cop Stories wurde gedreht und erst 4 Jahre später ausgestrahlt. Wenn ich da drehe und dann erst 4 Jahre später mein Ergebnis sehe, da bin ich schon ein komplett anderer Mensch, wahrscheinlich schon ein ganz anderer Schauspieler und ich weiß auch nicht mehr so richtig, was habe ich da gemacht, bevor ich es da sehe. Also ich glaube, auf jeden Fall lohnender ist es auf der Bühne, weil es echt ist, live ist.
Und in beiden Fällen hast du gesagt, Nervosität gehört dazu. Wenn du irgendwann mal auf eine Bühne gehst und vorher nicht mehr nervös bist, dann hörst du auf damit.
Genau. Dann geh ich nicht mehr raus. Wenn ich so abgebrüht bin, dass mir das nichts mehr tut, dann lass es bleiben. Mhm.
Und das Spannende ist, sobald du auf der Bühne bist, ist sie weg, die Nervosität. Warum? Ja. Wie gelingt dir das?
Jeder kennt's, der schon mal irgendwie einen Vortrag hatte oder ein Referat in der Schule. Und es ist ja nichts anderes. Es potenziert sich halt nach oben. Und es ist gar nicht so zuschauerabhängig, weil oft habe ich vor große Szenen im kleinen Haus viel schlimmer als kleine Szenen im großen Haus. Aber wenn man rausgeht, dann bin ich ja nicht mehr der Schauspieler Max Ortner sozusagen. Dann bin ich ja plötzlich, stehe in einer Küche und diskutiere mit meiner Frau sozusagen. Oder bin so wie jetzt zuletzt wir haben gerade gedreht Alles Finster, die zweite Staffel, und wir sind ein Militärkonvoi und nehmen Gefangene. So, ich bin ja dann nicht mehr quasi ich in der Form, als dass ich das bewerten würde, sondern dann dieser Mann oder diese Person, der ist ja wahrscheinlich dann eher auch nicht nervös, sondern konzentriert darauf, seinen Job zu machen oder in diesem Gespräch verhaftet. So, es hört auf. Aber es ist wie als wäre man in einem, wie diese Anzüge, die Raumfahrer anhaben, dieser Glashelm, so ein bisschen fühlt es sich an, weil es ist sehr konzentriert und es beginnen 1600 Leute im Publikum auf einmal immer weniger zu existieren. So. Dann ist man nicht mehr nervös, weil da ist dann nur mehr dein Spielpartner und nur mehr deine Situation und dann ist nur mehr das.
Jetzt kommt meine letzte Frage, weil wie gesagt, ich habe da einen ganzen Backen voll Fragen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft der Schauspielbranche?
Alle sollen reich und berühmt werden. Alle wollten immer reich und berühmt sein, also sollen sie alle werden. Nein, also was wichtig ist, wir verlieren uns beim Schauspiel in ganz vielen verschiedenen Diskussionen. Wir reden in der Kunst über Quote und lauter so Dinge und wir haben so ein bisschen, glaube ich, das Ziel aus den Augen verloren, dass wir gerade im Film so ein bisschen das echte Leben abbilden. Und im echten Leben sind nicht alle mittelständisch weiß und heterosexuell. So, es ist viel bunter. Als es, also wenn ich jetzt, ich fahre jetzt dann nach Hause und ich werde aus dem Zug aussteigen und werde wahrscheinlich in die, ich steige in Meidling aus und steige in die U6 ein. Und ich schwöre bei Gott, da drinnen, da findet so echtes Leben statt. Und dies, das ist das Leben, das ich finde, dass man ein bisschen mehr zeigen sollte, weil man es halt bis jetzt nicht gemacht hat. Und solange jeden deutschen Film, jede Rolle da Jan-Josef Liefers besetzt ist, solange wird es halt nicht funktionieren. Aber das wäre schön, wenn es das irgendwann einmal würde.
Super Message. Und jetzt kommen Sie, die echt schwierigen Fragen, zum Teil jedenfalls. Ich habe es versucht, so ein bisschen eine Kategorie einzuordnen. Jetzt haben wir mal mehr nur das Thema Schauspielen, wo wir eh gerade sind. Was war dein bewegendster Bühnenmoment?
Er war jetzt nicht emotional bewegend, aber ich werde ihn mein ganzes Leben lang nicht vergessen, als meine Kollegen Patricia und Jo im Bodyguard das Musical die Trennungsszene spielen und sich im Publikum einer wiederholt so laut schneuzt, dass beide zu lachen beginnen und die Szene abbrechen müssen. Ich habe das Video immer nur am Handy, weil ich habe dann zu filmen begonnen, weil ich konnte es nicht glauben.
So, nächste Frage. Wir haben gesagt, wir schießen die durch.
Wir ballern die durch.
Wo lernst du deine Rollen?
Meistens muss ich mich dazu bewegen. Also ich gehe spazieren oder ich tigert in der Wohnung wie ein Psychopath auf und ab. Wenn wer durch unsere Fenster sieht, die glauben, wir rennen nicht. Also weil ich wirklich wie so ein Panther in einem Käfig so auf und ab und auf und ab. Aber ich brauche Bewegung oder ich gehe raus. Eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist mein Vater, der in Grado am Strand geht und spazieren geht und Text lernt. Wie ein Psychopath auf und ab.
Okay, das ist erblich bedingt. Welche Bühne wäre dein großer Traum?
Boah. Ich habe mir tatsächlich, was die Bühnen angeht, schon voll viele Träume erfüllen können. Also ich glaube, dass es einfach so weitergeht. Das wäre mein Traum.
Ich hoffe, ich kann es jetzt lesen. Gab es Ambitionen, in der Serie Soko Linz mitzuspielen oder nicht?
Es gab sogar eine große Ambition, die an mich herangetragen wurde. Und anscheinend gab es in der neuen Staffel, hat einer der Ermittler einen Bruder bekommen. Und da war ich in der Endrunde vom Casting, also da wollten sie mich. Ich weiß nicht, wer es gekriegt hat, war aber okay, weil ich dadurch jetzt sehr, sehr viele andere Dinge drehen konnte.
Aber das ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, weil das gehört dazu zum Schauspielleben, oder? Dass man immer wieder auch abgewiesen wird und sehr viele Castings macht und aber nicht genommen wird.
Die Verena, eine Kollegin, hat einmal gesagt, 3 von 10 Rollen kriegt man nicht. Die Realität ist eben eher 8 von 10 kriegt man nicht. Man gewöhnt sich auch nie dran. Mhm. Aber es ist das Business.
So. Das passt jetzt super dazu. Wie kommt man als Schauspieler zu seinen Jobs?
Beten. Jeden Abend beten. Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen ein Cluster aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Also ich tanze auf 100.000 Hochzeiten. Ich habe eine ganz gute Agentin an meiner Hand, die viel macht. Sonst sind es in Österreich sind CasterInnen die Schnittstelle. Also die quasi Regisseure lesen Drehbücher, geben es an Caster, die lesen das und schlagen Leute vor. Mhm. Dafür müssen sie dich aber irgendwo erkennen. Also schreibt man die ganze Zeit irgendwelchen Castern irgendwelche E-Mails. So irgendwie möglichst lange Zeit präsent sein.
Aber wo lernt man diese Caster kennen?
Meistens gar nicht. Also halt die ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. So, na, also es gibt so den österreichischen Casterverband. Da sind einige, denen kann man schreiben und sonst kann man nur hoffen, dass man diese scheuen Wesen auf so Events trifft oder auf der Berlinale trifft oder solche Sachen.
Dann passt die nächste Frage dazu. Welche Netzwerke empfiehlst du jungen Schauspieltalenten?
Oh, sorry. Schwierig. Ich würde, also jungen Schauspielern würde empfehlen, gebt es bei YouTube ein About Me. Das sieht man dann so Videos, was Schauspieler so machen, wo sie so erklären, so, hallo, mein Name ist Max, ich bin Schauspieler, ich bin 33, ich wohne in Wien, bla. So, das ist meistens ganz nett aufgearbeitet und das abzufilmen und das halt so, sich damit mal so eine Online-Präsenz aufzubauen. Das ist sicher nicht schlecht. Dann ist es sicher nicht schlecht, auf Premieren zu gehen. Nicht nur, weil man die Kollegen oder halt einfach Schauspieler gerne bei der Premiere sieht und Leute, geht's ins Theater, weil sonst gibt's das bald nicht mehr. sondern halt auch, weil dort dann an der Premierenfeier meistens wichtige Leute sind. Genauso ist es beim Film, Filmfestivals, solche Dinge. Man muss, leider muss man mit vielen Fremden smalltalken und es ist elendig, aber es gehört zum Business dazu.
Jetzt kommt wieder so eine Frage, wo du bitte keine Sekunde nachdenkst, sofort antworten. Möchtest du Florian Silbereisen als Kapitän ablösen?
Ich mach's nur, damit es er nicht mehr macht. Also ja.
So, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, wie immer man die dann nennen möchte. Wie wortwörtlich fühlt man sich Gott verlassen, wenn man ganz unten ist?
Sehr. Also ich finde, Gott verlassen ist ja schon ein sehr treffendes Wort. Man weiß nicht, ob es jemals wieder besser wird und man weiß nicht, ob es aktuell aufhören kann. Aber Spoiler, kann. Wenn man was macht.
Wie gehst du damit um, wenn du auf deine Offenheit bezüglich deiner Geschichte in der Branche negative Reaktionen erhältst? Also in der Branche ist in Klammer, also generell negative Reaktionen erhältst, aber vor allem auch in der Branche.
Kann ich nicht sagen, tatsächlich null negative Reaktionen bisher. Zero, also keine Ahnung.
Cool. Danke für die Offenheit, Max. Steht ganz groß mit dicken Rufzeichen. Gerne. Frage. Wie bekomme ich genug Sport in einem normalen Büroarbeitsalltag?
Ich würde empfehlen, also ich finde natürlich, Zeit ist immer so ein bisschen ein Konstrukt, dass man kann keine zusätzliche Zeit dazu gewinnen, das heißt, man muss sie sich irgendwo schaffen oder nehmen. Ich würde halt tatsächlich, also mir hilft meine sehr früh einsetzende, wie sagt man, wenn sie einen dann im Alter so aus dem Bett schon rausholt, Senile-Bettflucht. Die hilft mir, weil im Sommer stehe um 6.30 Uhr im Fitnessstudio, weil ich ab 5 Uhr nicht mehr schlafen kann. Das hilft, also die Morgenstunden zu nutzen, hilft extrem. Und sonst, es gibt halt diese Schmähs mit, steht 30 Mal im Sessel auf und setzt sich wieder hin oder so. Aber ich glaube, wenn man dass man so diese Büro-Workouts. Aber ich glaube, also mir hat das sehr geholfen, die Zeit in der Früh, mir da einfach eine Stunde früher aufzustehen.
Mhm. Dann zwei Fragen auf einem. Ist solche Gewichtsabnahme nur unter Anführungszeichen mit psychologischer Begleitung machbar?
Nein, nicht machbar, aber ich würde es dringend empfehlen. Mhm.
Druck im Job wird nach wie vor da sein, stelle ich mir zumindest so vor. Welche Gedanken helfen in der Phase, wo eventuell keine Aufträge da sind?
Das muss ich auch jedes Mal aufs Neue suchen. Also es ist tatsächlich immer wieder... Also es ist, man startet ja gefühlt immer wieder von null weg. Jetzt habe ich das Glück, dass meine Auftragslage gut ist, aber ich weiß, dass das nicht immer so sein wird und dann muss ich schauen, wie ich wieder weitermache. Mir hilft Sporteln und halt einfach aktiv bleiben. Wenn ich nicht arbeite, dann gehe ich überall hin, Klinken putzen, ich gehe auf alle Premieren, ich mache neue Fotos, ich mache alles, also sozusagen, um mich halt im Game irgendwie zu halten, um mich im Gespräch zu halten.
Was würdest du heute deinem früheren, noch nicht geheilten Ich gerne sagen?
Gib nicht auf.
Cool. So, und die Frage kommt, du weißt, von wem die kommt. Ich sag's jetzt aber nicht laut, oder? Von wem? Aus der Familie. Und was ist dein liebstes Körperteil an dir?
Mein Gehirn. Na, ich glaube, es sind... Ich glaube, meine Beine tatsächlich. Ich bin super happy mit meinen Beinen. Ihr bleibt verschont. Wir haben zuerst schon beim Essen super anpatzt und wir haben kurz überlegt, ob wir es ohne Hose machen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass wir anscheinend da Umfrage machen müssen dazu und das hätte viel Zeit gekostet. Und wir wissen, Zeit ist Geld. Aber meine Beine.
Okay, glauben wir dir jetzt einfach. Wo siehst du dich, das ist jetzt die letzte Kategorie, wo siehst du dich in 30 Jahren?
Im besten Fall immer nur da, also... ich bin erst 33. Dann, wo sehe ich mich in 30 Jahren? Tatsächlich, es ist voll schwer in meinem Beruf so weit in die Zukunft zu blicken. Schon 2 Jahre sind hart. Aber was ich mir für mich wünsche, ist, dass ich mich glücklich sehe, da wo ich sein werde.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Ich habe keine Ahnung von wem, aber was überrascht dich trotz jahrelanger Erfahrung immer wieder aufs Neue?
Wie unglaublich unprofessionell immer noch ganz viele sind. Also ich habe das Gefühl, dass halt auch bei so ganz großen Dingen, ich komme an große Sets oder halt auch so, man trifft Leute, von denen man das eigentlich anders erwarten würde. Ich bin überrascht, wie wahnsinnig unprofessionell immer noch ganz, ganz viele sind. So. Mhm. Wow, war das jetzt...
Okay,
wow.
Das hast du voll beliebt.
Und da hat irgendwas raus müssen anscheinend.
So, Moment, jetzt müssen wir mal schauen.
Aber es war ehrlich, ihr wollt ja, also...
Ja,
also,
ja, das,
ich kann das schätzen sagen,
alle
das,
da im Raum.
Ey, lass mich immer wieder jeden Tag neu überraschen, aber das will halt auch keiner hören.
So, das ist jetzt eine ganz spezielle Frage. Gibt es Unterschiede zwischen der Vorbereitung auf deine Rolle und ein Date?
Ja, so in der
Traut sich die Person, die diese Frage gestellt hat, irgendwie...
In der Rollenvorbereitung kaufe ich vorher keine Kondome.
Gut, Christoph, du brauchst keine Lacher einspielen, die sind eh echt da. Ja, und jetzt haben wir nur zwei Fragen, die, ja, die nimmer so dazu passen, aber, oder vielleicht doch. Wie verbringst du deine Adventszeit? Wo feierst du Weihnachten? Viele Kekse, Fragezeichen.
Viele Kekse, ja. Gott sei Dank endlich. Meine Adventszeit verbringe ich in Wien, und zwar in voller Ruhe, weil ich habe alle Weihnachtsgeschenke. Du hast es eingangs schon gesagt. Ich habe im Dezember Geburtstag und ich lasse mich jedes Jahr viel zu sehr zum Reinfeiern quasi überreden oder mitreißen und fange dann am 18. an, Geschenke zu organisieren. Und das ist immer wirklich, es macht keinen Spaß. Kann man keiner erzählen, der immer so der Last Minute dran ist, dass es irgendwie Spaß macht. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, Mitte November steht das Ding. Und das Ding steht.
Dann wären wir wieder bei dem Kopf, oder? Wo
ja,
ist
ja
alles.
Und jetzt, also ich verbringe sehr entspannt und Weihnachten werde ich irgendwo zwischen meiner Familie, der Familie meiner Freundin, Linz und Wien feiern. So.
Wir gehen nahtlos über zur letzten Frage. Welche Weihnachtsgeschenke hast du bereits besorgt? Frage für einen Freund.
ich bin geschenkt genug, finde ich. Oder? Derjenige
so,
kriegt deshalb nie.
War es so einfach, dass du die alle besorgst. Okay. Lösung des Rätsels. Jetzt sind wir jetzt am Ende des Podcasts quasi angekommen. Wir verabschieden uns von den Hörern und Hörerinnen. Bei uns ist aber noch lange nicht Schluss. Also ihr genießt jetzt bitte das Dessert. Könnt noch so viel trinken, wie ihr möchtet. Und die Stefanie hat vorher gesagt, es gibt auch keine Grenze. Also ihr könnt da quasi übernachten, heißt das, oder? Theoretisch.
Vielleicht. Also es gibt keine Grenzen, Leute.
Alle finden noch. Ah, genau, Entschuldigung. Eine Frage, die wurde nicht aufgeschrieben, aber die wurde mir trotzdem mitgeteilt. Die Frage ist, ob du bitte heute noch Autogramme gibst.
Jederzeit. Jederzeit, überall hin.
Aber du hast keine Autogrammkarten mit, hast
du gesagt. Na, aber an Edding und wir regeln das.
Okay, bitteschön. Also du wirst auf jeden Fall da bleiben, wahrscheinlich am Tisch von deiner Familie.
Ja.
Und da darf man dich dann auch ein bisschen stören.
Absolut.
Cool. Danke, Max.
Dankeschön. Vielen
Und
Dank.
Danke euch.